Hände erheben. Ich fühle mich hier wie auf einer Feier oder so. Also das kann es doch nicht sein, oder?
Ja, wenn du mich jetzt so schon direkt ansprichst, denkst du denn, dass die Gemeinde Lobpreis machen muss, kann oder soll?
Ja, also jetzt wenn ich mir hier die Leute anschaue, sind ja alle wohl situiert. Also da muss man Gott loben, wenn es einem so gut geht.
Ja, vielleicht würde ich dir da teilweise recht geben. Aber vielleicht ist die viel wichtigere Frage, wie man Gott loben soll. Bist du der Meinung, dass die Gemeinde aufstehen muss, um Gott loben zu können?
Ja, es ist doch so eine Art Tradition, oder? Macht man halt so als Christ. Ich meine, Gott loben mit all seinen Sinnen, so halt.
Ich glaube, Gott ist nicht an einem Fake-Lob interessiert. Gott will, dass wir wahrhaftig sind und dass wir authentisch Gott loben und preisen. Davon hat Gott viel mehr. Stell dir mal vor, jemand lobt dich und du weißt ganz genau, das ist nicht wirklich ehrlich und wahrhaftig. Dann würdest du auch kein Interesse an diesem Lob haben.
Ja, schon. Aber jetzt authentisch oder wahrhaftig, wie macht man denn das so Gott loben authentisch oder glauben authentisch und wahrhaftig leben? Wie geht denn sowas?
Warte mal gerade. Ja, ich glaube, ich habe ganz zufälligerweise heute eine Predigt zu dem Thema da. Wahrhaftig werden. Ich kann dir noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wenn du
cool,
möchtest.
Cool, danke, ja.
Ja, was bedeutet es, authentisch und wahrhaftig seinen Glauben zu leben? Wie können wir wahrhaftig werden? Wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe, die sich mit den Themen aus dem Buch Glaubensriesen und Seelenzwerge von Peter Scacero beschäftigt. Und eines dieser Kapitel hat den Titel Erkenne dich selbst, damit du Gott erkennst oder den Untertitel Wahrhaftig werden. Also dann doch kein so großer Zufall, dass ich die Predigt heute dabei hatte. Uns in der GL wurde bei dem Nachdenken über Gemeindewachstum wichtig, dieses Buch wichtig, weil wir denken, dass ein ganz wichtiger Bestandteil von Gemeindewachstum das geistliche Wachstum jedes Einzelnen ist. Und dabei ist wahrhaftig werden ein ganz, ganz wichtiger Schritt hin zu einem reifen und erwachsenen Christen. Bei einer wissenschaftlichen Ausarbeitung, zum Beispiel bei einer Doktorarbeit, ist es immer ganz wichtig, dass man die Quellen angibt, woher man dann das hat, was man gerade sagt. Was ja so mancher Politiker, wie wir jetzt wissen, nicht immer so ganz getan hat. Und das will ich heute Morgen nicht machen. Ich möchte euch einen Quellennachweis geben. Neben der Bibel und natürlich auch dem Heiligen Geist, so hoffe ich zumindest, habe ich viele Gedanken eben aus diesem Buch übernommen, aus dem Buch Glaubensriesen und Seelenzwerge. Und ich habe auch teilweise ganze Sätze in meine Predigt eingebaut. Außerdem hat mich der Jeremias Ehmann in der Predigtvorbereitung unterstützt. Wir haben so ein paar Dinge durchdiskutiert und er hat auch dieses Anspiel entwickelt. Sicher, das muss ich heute Morgen ganz wahrhaftig zugeben, die Versuchung ist da, so zu tun, als ob das alles auf meinem eigenen Mist gewachsen ist, was ich heute Morgen sagen werde. Die Versuchung ist da, weil ich dann eure Bewunderung bekommen würde. Wow, was der Martin Toch für tolle Gedanken und Einsichten hat. Und damit sind wir schon mitten in unserem Thema. Wir tun viele Dinge, die nicht wahrhaftig sind, bewusst oder nicht bewusst, um unsere eigenen Ziele und Wünsche willen. Ich habe im Internet recherchiert und hier ein paar Bilder rausgesucht, die man zu dem Thema authentisch sein findet. Authentisch sein ist ein Riesenthema im Internet und wird immer populärer und wichtiger. Man wünscht sich Authentizität von den Politikern, von Menschen, die Führungsaufgaben haben, von unserem Chef. Aber in der Vorbereitung habe ich mir überlegt, vielleicht ist es aber auch ein ganz besonderes Thema für uns Christen und ein besonderes Problem für uns Christen, wahrhaftig zu sein. Natürlich steht die Vergebung im Vordergrund unseres Christseins, die Vergebung unserer Schuld. Aber dann geht es doch auch immer darum, ein guter und reifer Christ zu sein. Ich glaube, keiner will sich wirklich als schlechter Christ präsentieren. Dazu sind wir auch viel zu sehr von unserer Gesellschaft geprägt, dass wir nach außen hin immer ein gutes Bild abgeben wollen und Leistung bringen wollen. Jetzt ist es nun mal so, dass die moralischen und die christlichen Ansprüche an unser Handeln als Christen ganz besonders hoch sind. Und wir können diesen Ansprüchen nicht genügen. Was liegt da näher, wenn irgendwie möglich, dass wir uns nach außen hin besser präsentieren, als wir es tatsächlich sind? Indem wir zum Beispiel Gott loben und preisen und die Hände heben und begeistert sind nach außen hin, obwohl innen drin sind wir kaum beteiligt und ist Gott uns momentan ziemlich egal. Ein Nichtchrist hat diese hohen Ansprüche nicht. Er kann viel eher Abstriche machen und ehrlicher zu seinem Tun und zu seinem Denken und zu seinen Gefühlen stehen. Er kann Dinge tun, die in der Gesellschaft durchaus akzeptiert sind, die aber hier in unserer Gemeinde dann vielleicht doch zu Kopfschütteln und Kritik führen müssen oder führen würden. Ich möchte gerne zwei Beispiele geben. Das erste Beispiel: Es gibt immer wieder Menschen, die in unserer Umgebung, die uns ziemlich auf die Nerven gehen, die irgendeine Eigenschaft mit sich bringen, die uns auf die Palme bringen. Und vielleicht sind es wirklich Dinge, die man ganz dringend bei diesen Menschen mal ansprechen müsste. Vielleicht haben diese Kritikpunkte auch wirklich seine Berechtigung. Aber anstatt jetzt wütend und ärgerlich zu sein, unterdrücken wir unsere Gefühle und setzen ein nettes Lächeln auf, so wie es für einen Christen es sich gehört, seinen Mitmenschen immer freundlich und nett begegnen, auf keinen Fall einen Streit vom Zaun brechen. Ein Nichtchrist wird viel ehrlicher irgendwann mal seinen Ärger Luft machen und dem anderen mal richtig seine Meinung sagen. Was vielleicht auch nötig ist. Ist das nicht ehrlicher, wahrhaftiger? Oder ein anderes Beispiel. Wenn ein Nichtchrist eines Tages feststellt, dass er keine Gefühle mehr für seinen Ehepartner hat, wenn er feststellt, dass diese anfängliche Liebe, diese starke Liebe nicht mehr vorhanden ist, dann kann er dazu stehen. Er muss nicht so tun, als ob alles okay ist. Er kann ohne großes Aufsehen seine Ehe beenden. Er hat die Freiheiten dazu. Ein Christ wird sich vielleicht durch die Ehe quälen und sich selbst und seinem Ehepartner und Menschen um ihn herum und außerhalb der Ehe versuchen, etwas vorzumachen, versuchen, den Schein zu wahren. Und er wird unter Umständen eine schlechte Ehe führen, woran der Partner und die Kinder leiden. Wäre es da nicht konsequenter und wahrhaftiger, die Ehe als gescheitert zu erklären? Ich glaube nicht, dass Menschen ohne Gott eher wahrhaftig sein könnten als wir Christen. Ich würde sogar behaupten, dass nur wir Christen wirklich wahrhaftig werden können. Einen Nichtchristen fehlen ganz wichtige Voraussetzungen dazu. Und ich hoffe, ich kann euch das in den nächsten Minuten erklären, warum ich denke, dass das so ist. Ich habe heute Morgen im Wesentlichen zwei Punkte vorbereitet. Der erste Punkt: Was hindert mich am Wahrhaftigwerden? Was sind die Voraussetzungen für eine tiefgehende Wahrhaftigkeit? Und der zweite Punkt ist der zweistufige Prozess, wie ich wahrhaftig werden kann. Zwei Stufen auf dem Weg zur Wahrhaftigkeit. Wie werde ich wahrhaftig? Was sind die Voraussetzungen, um wahrhaftig werden zu können? Unser Verhalten nach außen und damit natürlich auch die Frage der Übereinstimmung mit unserem Innersten wird ganz stark durch unsere Identität, unserem Selbstverständnis, woraus nehme ich meinen eigenen Wert, bestimmt. Was muss ich tun? Wie muss ich sein und haben? Was muss ich haben, um wertvoll zu sein, um liebenswert zu sein? Das hat Elena schon angesprochen. Wir werden unsere Wahrhaftigkeit immer dieser Identität unterordnen. In der Versuchung Jesu, in Lukas 14, 1-13, bietet Satan Jesus drei typische Wertesysteme oder Identitäten an. Versuchung Nummer 1, ich bin, was ich tue, Leistung. Der Teufel sagt zu Jesus, wenn du Gottes Sohn bist, dann mache doch aus den Steinen Brot. Jesus, zeig doch durch dein Tun, dass du wirklich wertvoll bist. Beweise deinen Wert. Was hast du bisher in den letzten 30 Jahren geleistet? Und unsere Gesellschaft stellt die gleichen Fragen. Was hast du bisher erreicht? Schon so alt und noch keine Spuren auf dieser Erde hinterlassen? Womit kannst du deine Nützlichkeit unter Beweis stellen? Was tust du? Wir messen unseren Wert an unserer Leistung im Beruf, in der Familie, in der Schule, in der Gemeinde, in Beziehungen. Und oft haben wir den Eindruck, zu wenig zu leisten und strengen uns dann noch mehr an. Wenn mich das prägt, wenn das mein Wertesystem ist, dann werde ich immer den Anschein erwecken wollen, viel geleistet zu haben. Ich werde mir und auch Gott niemals eingestehen können, versagt zu haben oder nichts Bemerkenswertes getan zu haben. Dann werde ich nicht wahrhaftig sein können, was meine Leistung, was meine Fähigkeiten, was meine Fehler und mein Versagen betrifft. Dann kann ich nicht einfach zugeben, ein ganz normaler Mensch zu sein, der eigentlich nichts Besonderes tut. Viel meiner Energie und meiner Anstrengung werde ich dafür aufwenden, um ein möglichst perfektes Bild nach außen abzugeben, mit viel Leistung. Und Perfektionismus ist auch so ein Bestandteil, wo ich versuche, alles perfekt zu machen und ja, keinen Fehler zu machen. Wir versuchen Nummer 2, ich bin, was ich habe, Besitz. Jesus bekommt alle Herrlichkeit und Macht der Erde vor Augen geführt. Im Grunde sagt der Teufel zu ihm, schau dich mal um, was alle anderen besitzen. Du besitzt nichts. Wie kannst du dich für etwas Besonderes halten? Du bist ein Nichts. Wir bestimmen unseren Wert oft durch Vergleich. Wer hat das meiste Geld? Den schönsten Körper? Wer hat die beste Ausbildung? Wer hat die besten Begabungen? Wer hat den aufmerksamsten oder den bestaussehenden Freund und Ehepartner? Wenn ich mich mit dem anderen vergleiche, dann ist es nicht gerade von Vorteil, wenn ich mir gegenüber wahrhaftig bin und ich mich realistisch sehe. Dann werde ich gegenüber dem Mangel in meinem Leben die Augen verschließen und alles viel besser sehen, als es tatsächlich ist, um besser abzuschneiden. Noch ein kleines Beispiel dazu, um deutlich zu machen, wie wir ticken. Man hat einen Versuch gemacht, man hat Fotos von Menschen gemacht und dann eine Kopie von dem Foto gemacht. Ein Foto hat man verschönert, also hat den Menschen hübscher gemacht, als er tatsächlich ist. Und das andere hat man gleich gelassen. Und dann hat man die Fotos den Menschen wieder gezeigt. Seine eigenen und die Fotos der anderen. Und viele, die ihr eigenes Foto gesehen haben, haben das, was verschönert wurde, als das tatsächliche, unverfälschte Foto gesehen. Und bei dem anderen haben die Menschen das Foto, was echt ist und nicht verfälscht war, das auch richtig erkannt, als dass das unverfälscht ist. Wir sehen unsere eigenen Fehler nicht, aber wir sehen die Fehler der anderen. Versuchung Nummer 3. Ich bin, was andere von mir denken. Beliebtheit. Satan macht Jesus den Vorschlag, sich vom höchsten Punkt des Tempels in die Tiefe zu stürzen, damit die Menschen an ihn glauben. Jesus ist zu diesem Zeitpunkt völlig unbekannt. Wie kann er nur glauben, dass er irgendwie von Bedeutung ist, wenn keiner ihn kennt und bewundert? Wir messen unseren Wert daran, bewusst oder unbewusst, was andere von uns denken. Was sage ich oder sage ich nicht in der Unterhaltung, um einen möglichst guten und bleibenden Eindruck zu hinterlassen? Soll ich dem Menschen sagen, dass er mich verletzt hat? Wie kann ich meine Mitmenschen besonders beeindrucken? Und Komplimente bereiten uns einen Höheflug und Kritik bringt uns zum Absturz. Der andere darf niemals einen direkten und unverhüllten Blick in mein wahres Ich bekommen, weil dann alle Illusionen von mir zerstört werden würde und ich seine Achtung und seine Bewunderung verlieren würde. und er mich womöglich ablehnen wird. Wenn jemand oder wenn wir mit diesen Wertesystemen leben und diesen unterworfen sind, ist es wirklich sehr schwer, wahrhaftig zu werden. Jedoch Christen können wahrhaftig sein, weil sie ihre Identität von woanders her bekommen, auch wenn wir das vielleicht nicht immer tun. Wir wollen Jesus als Beispiel oder als Vorbild nehmen. Wie sieht das Selbstverständnis von Jesu aus? Kurz vor dieser Versuchung, die ich gerade geschildert habe, wird Jesus von Johannes getauft. Der Himmel öffnet sich und Gott, der Vater, sagt Folgendes: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Matthäus 3, Vers 17. Gott sagt: Du bist liebenswert, du bist gut. Es ist gut, dass es dich gibt. Jesus hat zu diesem Zeitpunkt nichts geleistet, absolut nichts. Er hat 30 Jahre ein vollkommen normales, unbedeutendes, banales Leben geführt. Er hat nicht sein Leben für andere geopfert. Trotzdem empfängt er von seinem himmlischen Vater die Bestätigung, dass er um seinen Selbstwillen zutiefst geliebt wird. Diese Liebe ist die Basis seines Selbstverständnisses und Ursprung dessen, wie er sich selbst, wie er über sich selbst denkt. Dieses Wissen um Gottes Liebe ist die einzig sichere Grundlage, um uns selbst, so wie wir sind, zu akzeptieren und wahrhaftig zu unserem Ich zu stehen. Wir sind zutiefst geliebt. Aber kann das nicht auch ein anderer Mensch tun, uns bedingungslos lieben? Brauchen wir unbedingt Gott dazu? Ich denke, ein Stück weit kann das auch ein Mensch tun. Aber Menschen sind unzuverlässlich. Diese bedingungslose Liebe, wie wir sie von Gott kennen, wird es bei einem Menschen nicht geben, weil auch der andere auf Grundlage seines Wertesystems lebt und handelt. Und wenn ich nicht seinem Wertesystem entspreche und handle, das heißt, wenn ich ihm nicht das gebe, was er von mir haben will, wird er auch nicht bereit sein, mich zu lieben und anzunehmen. Die Liebe ist mit Bedingungen verknüpft. Gott ist verlässlich in seiner Liebe. Und deswegen ist das Leben als Christ einfach genial, wenn wir mit dieser Identität leben. Ich denke, wir müssen realistisch sein. Wir werden nicht immer in der Lage sein, von heute auf morgen diese falschen Identitäten abzulegen. Aber wir können uns täglich, wirklich täglich, unserer wahren Identität bewusst werden und anfangen, dementsprechend zu leben. Ich muss mich immer wieder auf diese Identität zurückbesinnen. Wahre Freiheit haben wir dann erreicht, wenn wir unseren Mitmenschen nichts mehr vormachen müssen, ein anderer zu sein, als wir wirklich sind, auch bezüglich unserer Leistung oder unseres Besitzes, weil wir wissen, dass wir liebenswert sind und gut genug sind und tatsächlich geliebt sind. Damit komme ich zum zweiten Punkt meiner Predigt, der zweistufige Prozess des Wahrhaftigwerdens. Dazu möchte ich eine Stelle aus Epheser 4, 22 bis 24 vorlesen. Epheser 4, 22 bis 24. Legt also eure frühere Lebensweise ab. Ja, legt den ganzen alten Menschen ab, der seinen Begierden folgt. Die betrügen ihn nur und führen ihn ins Verderben. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Zieht den neuen Menschen an, der gerecht und heilig lebt, aus der Wahrheit Gottes, an der nichts trügerisch ist. Hier ist von zwei Schritten die Rede. Beim Wahrhaftigwerden geht es darum, unseren alten, falschen Menschen abzulenken und um authentisch in unserem neuen Menschen zu leben. Über den alten Menschen haben wir jetzt schon einiges gehört. Dieses alte Selbstverständnis, das wir haben. Um diesen alten Menschen ablegen zu können, müssen wir uns ihm bewusst werden. Was ist der Wert, wo ich ziehe, beziehe ich meinen Wert her? Das muss mir klar werden, das muss mir deutlich werden. Der erste Schritt bedeutet, sich und Gott und dann auch dem anderen nichts mehr vorzumachen, wie es wirklich um mich steht. Wir vergessen oft, dass Veränderung nur möglich ist, wenn wir uns selbst gegenüber ehrlich und gegenüber Gott verletzlich sind. Diese Erkenntnis über mich ist absolute Voraussetzung für alles Weitere. Aber was bedeutet der zweite Schritt? Wer ist dieser neue Mensch? Zum einen ist das sicher unser neues Selbstverständnis aus der Liebe Gottes heraus, wie schon gehört, aber das ist nur ein Teil der neuen Schöpfung, die Gott in uns hineinlegt. Gott hat uns ausgedacht, Gott hat uns erschaffen und überlegt, wie wir sein sollen. Und dabei hat er ganz sicher nicht unsere schlechten und fehlerhaften Eigenschaften und Seiten erschaffen. Was Gott erschafft, ist gut. Er hat uns vielleicht mit Begrenzungen, mit Charaktereigenschaften, mit Wünschen und Leidenschaften und einer Berufung gemacht. Aber erst als wir in diese Welt geboren worden sind, ist unser ursprüngliches, geschaffene Ich, unser wahres Ich, verfälscht und verändert worden. Schon mit der Geburt und all dem, was wir danach erlebt haben, wurde unser wahres Ich krank und zu einem falschen Ich. Wenn wir einen kranken Menschen sehen mit roter Nase und glasigen Augen, würden wir niemals denken, dass dieser Mensch immer so aussieht. Wir würden denken, nächste Woche ist er wieder gesund. Aber wenn alle Menschen um uns krank wären und nur wenige wieder gesund werden würden, dann würden wir vielleicht denken, das ist der normale Zustand. So sind wir geschaffen, eben krank. Aber das stimmt nicht. Wir sind als gesunde Menschen geschaffen. Und dieses gesunde und wahre Ich steckt in uns drin und muss wieder die Oberhand gewinnen. Wahrhaftig werden bedeutet eben nicht nur, das falsche Ich zu erkennen und dabei zu stehen zu bleiben, sondern bedeutet, dieses ursprüngliche, geschaffene, wahre Ich, wie ich eigentlich von Gott gedacht bin, dass dieses Ich wieder in mir Raum gewinnt. Und ich denke, wenn wir bei Gott sind, im Himmel, dann wird dieses Ich auch wieder vollkommen da sein, weil dann keine Sünde und keine Schuld mehr da ist. Zu diesem wahren Ich gehört auch eine Bestimmung und auch ein Auftrag. Letzten Donnerstag haben wir uns im Hauskreis unterhalten über eine Stelle, wo die Mutter und die Brüder Jesu versuchen, Jesus nach Hause zu holen, weil sie denken, dass Jesus sich nicht mehr adäquat verhält. Sie haben sich letztendlich geschämt für Jesus. Und Jesus distanziert sich von seiner Familie. Warum war das so wichtig? Die Familie hatte gewisse Erwartungen an Jesus, was er tun und lassen sollte, wie er sich verhalten sollte. Jesus wusste aber ganz genau über seinen Auftrag Bescheid. Und deswegen ist Jesus sich selbst und seinem wahren Ich treu geblieben und gibt diesen Erwartungsdruck nicht nach. Und uns werden ständige Erwartungen herangetragen von vielen Menschen in unserer Umgebung. Wir sollen das und jenes tun und so verhalten. Aber beim Wahrhaftigwerden geht es wirklich darum, zu erkennen, was meinem wahren Ich entspricht. Und was Gott für uns vorgesehen hat und nicht darum, die Erwartungen anderer zu erfüllen. Ich kann ich sein, ganz gleich, wo der andere steht und was der andere von mir will. Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich leider nicht weiter ausführen kann, der aber in diesem Buch Glaubensriesen und Seelenzwerge sehr ausführlich behandelt wird, ist der Umgang mit unseren Gefühlen. Und ich möchte das Thema ganz kurz nur anreißen. Gefühle werden unter Christen oft als irreführend oder falsch abgetan, besonders die negativen Gefühle. Aber bei dem ganzen Prozess der Wahrhaftigwerden dürfen wir die Gefühle nicht außen vor lassen. Wir müssen unseren Gefühlen auf den Grund gehen. Welche Gefühle habe ich gegenüber der Gemeinde, gegenüber meinem Leben, gegenüber verschiedenen Beziehungen in meinem Umfeld, meinem Ehepartner, meinen Freunden, gegenüber meiner Arbeit? Und Gott spricht auch durch unsere Gefühle. Gott will, dass wir reifer werden, indem wir lernen zu erkennen, wie er durch unsere Gefühle zu uns spricht und uns leitet. Damit bin ich auch am Ende meiner Predigt. Ich möchte nochmal die zwei Beispiele vom Beginn der Predigt aufgreifen. Ihr könnt euch erinnern, da gab es einmal diesen Menschen, der mir immer ganz schön auf die Nerven geht und dem man vielleicht mal ganz dringend ein paar Dinge sagen müsste. Und hier macht ihm meine Wahrhaftigkeit wirklich einen riesengroßen Unterschied. Wenn ich wahrhaftig bin, kann ich nämlich ergründen, warum nervt mich denn der andere eigentlich? Woher kommt dieses Gefühl? Wo liegt das Problem? Bin vielleicht ich das Problem und gar nicht der andere? Vielleicht muss ich mich ja verändern und nicht der andere. Und wenn ich durch Nachdenken verstanden habe, was eigentlich vor sich geht, kann ich auch überlegen, was ist für den anderen jetzt dran und wichtig? Wie kann ich dem anderen wirklich helfen? Und vielleicht muss ich dann wirklich ein paar Dinge bei ihm ansprechen, um ihm zu helfen, aber nicht um meinen Ärger Luft zu machen. Und Gott hat eine Liebe für mich, für diesen anderen Menschen in mein Herz gepflanzt. Und das gehört zu meinem wahren Ich. Auch wenn ich momentan vielleicht nur Ärger und Wut empfinde. Übrigens, wenn in der umgekehrten Situation mich jemand kritisiert, dann wird es auch ziemlich schnell klar, wie es um meine Identität steht. Wenn ich meinen Wert aus Gott beziehe, werde ich bereit sein, mich selber in Frage zu stellen, weil ich bin ja geliebt und angenommen. So ist Kritik ein interessanter und guter Gradmesser für meine Identität und kann mir helfen, festzustellen, wo ich gerade bin. Achtet mal darauf, wenn ihr das nächste Mal kritisiert werdet. Was ist eure allererste Reaktion auf diese Kritik? Und zum Schluss das zweite Beispiel um das Ehepaar. Wenn ich eines Tages feststelle, dass die Liebe zu meinem Ehepartner erkaltet ist und sich vielleicht auch in Wut und Ärger verwandelt hat oder vielleicht noch viel schlimmer in Gleichgültigkeit, dann ist es natürlich der erste Schritt, sich das einzugestehen. So zu tun, als ob alles okay ist, wird nichts ändern. Vielleicht ist es Zeit, sich einzugestehen, dass man mit der eigenen Fähigkeiten eine gute Ehe zu führen und seinen Partner zu lieben, gnadenlos gescheitert ist. Ich schaffe es nicht. Ich kann meinen Partner nicht so lieben, wie er es wirklich braucht. Und daran sind nicht die Umstände, nicht die Lebenssituation, nicht meine finanzielle Lage oder die Freunde oder die Kinder schuld. Und auf keinen Fall ist mein Partner daran schuld. Meine Liebe ist bedingungslos und der Partner muss nicht erst so werden, wie ich es mir wünsche und vorstelle, damit ich ihn lieben kann. Ich bin gescheitert, nicht der andere. Und dann kann ich beginnen, mit meinem Partner ins Gespräch zu kommen und mir vielleicht auch Hilfe suchen. Und das aber ist mir auch ganz wichtig. Wir müssen an dieser Unfähigkeit nicht stehen bleiben und sagen, okay, so bin ich, das war's, ich kann es eh nicht ändern. Das wahre Ich, das Gott geschaffen hat, das in mir ist, ist in der Lage und möchte meinen Partner von ganzem Herzen lieben. Und auf eine Art und Weise, wie das alte Ich das niemals kann. Diese Fähigkeit zur bedingungslosen Liebe hat Gott in mir geschaffen und muss immer mehr Raum gewinnen. Die Liebe zu meinem Partner ist da. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil sie Gott in mir erschaffen hat. Sie ist da, auch wenn ich es noch nicht fühle und wenn ich noch nicht danach handle. Wahrhaftig lebe ich, wenn dieses liebende, wahre Ich in mir in den Vordergrund tritt und für alle sichtbar wird.
Was wir jetzt gemeinsam singen wollen, das ist Grundlage für unser wahres Ich, für unser Ich, das durch Gott bestimmt ist. Lasst uns das in diesem Rückblick auch auf die Predigt gemeinsam singen.